Also erstmal möchte ich unterscheiden zwischen Trauma und Traumafolgen. Ich glaube, fast jeder von uns hat mal so ein kleines Mikrotrauma erlebt, so ein kleines Mobbing, mal die Eltern waren mal lieblos und so weiter. Es muss aber nicht zu Traumafolgen führen. Sobald wir Traumafolgen haben, können die aufgearbeitet oder unaufgearbeitet sein. Und traumasensible Sprache, wenn wir es ganz einfach runterbrechen, gibt eben so viel Sicherheit, dass Menschen mit unaufgearbeiteten Traumafolgen im Gespräch bleiben können. Und eben nicht sprachlos werden oder eben nicht laut werden. Manche werden dann ja laut und beschimpfen dann andere aus dieser Unsicherheit heraus.
Wirkungsvoll bist du dann, wenn du deine Wirkung kennst. Ein Podcast über die Reise zum Entdecken deiner Einzigartigkeit. Hier erfährst du alles, wie du mit deiner Persönlichkeit unverwechselbar wirst, deine Mitmenschen begeisterst und inspirierst. Dein Potenzial liegt in dir. Mache es sichtbar.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wirkungsvoll. Wir reden in der Businesswelt viel über Performance, über Effizienz, über Ergebnisorientierung. Doch kaum jemand redet über das, was Gespräche zum Scheitern bringt. Nicht die Strategie, nicht das Ziel, sondern Sprache, die unsicher macht, Sprache, die irritiert. Ein Satz zur falschen Zeit und die Stimmung kippt. Ein Meeting, ein Blick, ein Satz und dein Gegenüber schaltet ab. Warum? Weil wir unterschätzen, was Sprache im Nervensystem auslösen kann. Traumasensible Kommunikation ist die Antwort auf das, was moderne Führung wirklich verlangt. Klarheit ohne Härte, Präsenz ohne Druck. In einer Welt, die sich beschleunigt, erschöpft und permanent verändert, brauchen wir nicht lautere Worte, sondern Sprache, die Verbindung schafft, auch im Konflikt. Vielleicht merkst du es im Business-Alltag. Du gibst Feedback, professionell, sachlich und plötzlich wird es persönlich. Du setzt eine klare Grenze und wirst als unfreundlich oder arrogant wahrgenommen. Was kannst du also tun? Genau das erfährst du heute in diesem Podcast. Ich freue mich sehr auf meinen Gast. Sie ist Kommunikationsexpertin, Bestsellerautorin und hat ein Hörbuch veröffentlicht, das in jeden UnternehmerInnenkopf gehört. Ich rede traumasensibel. Herzlich willkommen, Isabel Garcia.
Hallo Ina, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Isabel, du bist Expertin für Kommunikation. Was hat dich denn persönlich das letzte Mal so richtig sprachlos gemacht?
Da habe ich jetzt nicht das eine Beispiel, aber tatsächlich ständig. Also dadurch, dass ich auch, ich meine, wir haben ja alle unseren Grund, warum wir etwas schreiben. Ja, und ich habe halt auch eben so meinen Trauma-Hintergrund mit Traumafolgen und so weiter. Und insofern manchmal merke ich eben, dass Menschen sehr anders reden, als ich es vielleicht in dem Moment brauchen würde. Wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, und das macht mich dann eben sprachlos, da lächelt mich jemand an und sagt was Schönes wie Hallihallo und dies und jenes und bist so willkommen. Und ich merke aber, nee, meine Sensoren sind so ausgefahren, mein Bauchgefühl sagt mir, nee. Und dann fühle ich mich nicht sicher und da bin ich dann häufig sprachlos, weil ich dann denke, ich weiß gerade überhaupt nicht, was ich sagen soll.
Also das heißt, dass dein System darauf reagiert, dass ein Widerspruch ist zwischen dem, was gesagt wird und deinem Unterbewusstsein quasi, also und der Mimik oder Gestik von diesem Menschen.
Ja, genau. Es ist einfach, wenn jemand in so einem Umfeld oder schon als Kind traumatisiert wurde und ich bin halt in einem narzisstischen Umfeld aufgewachsen, ich habe so eine Sensoren, ja, die springen dann sofort an und nicht, dass ich jetzt sage, okay, das sind alles Narzissten. Das mag ich auch nicht, wenn wir irgendwie in so eine Verurteilung gehen. Ich rede eher von der narzisstischen Not, weil es aus einer Not heraus entstanden ist. Aber ich merke eben, warte mal, da ist etwas nicht stimmig. Als Kinder sind wir ja unfassbar lernfähig. Und wenn wir das eine Lächeln sehen, aber dann merken, da folgen keine Taten oder da folgt eben nicht die Liebe hinter diesem Lächeln, dann habe ich eben irgendwann richtig gut den Sinn. Ich glaube, wir alle haben das. Nur wir vertrauen da häufig nicht drauf und dann watschen wir uns selber ab und sagen, ach Gott, jetzt sei nicht so empfindlich. Das habe ich mir früher auch ganz häufig gesagt. Aber das sind so die Situationen, wo ich dann wirklich nicht weiß, was ich sagen soll, weil ich denke, das, was ich fühle, da werden die sagen, ach Gott, das stimmt doch gar nicht, ja, werden die ja wegwatschen, aber anvertrauen möchte ich mich der Person dann auch nicht, was soll ich dann sagen, wenn, oh, ich lieb dich so sehr oder ich hab dich so lieb, dann weiß ich nicht, also jetzt im Familienkreis, ne, dann weiß ich nicht, was soll ich darauf sagen, denn ich spüre, dass es nicht so ist. Das sind die Momente, wo ich sprachlos bin.
Jetzt werfen wir ja schon mit Begriffen um uns, Trauma, Trigger, Narzissten und so weiter und so fort. Wenn wir das nochmal aufdröseln, also Ne, wir benutzen gerade diesen Begriff traumasensible Kommunikation. Du sagst, du kommst aus einem Haushalt, wo es narzisstisch zuging. Was ist denn in deiner Wahrnehmung eine traumasensible Kommunikation? Also was macht das überhaupt aus?
Also erstmal möchte ich unterscheiden zwischen Trauma und Traumafolgen. Ich glaube, fast jeder von uns hat mal so ein kleines Mikrotrauma erlebt, so ein kleines Mobbing, mal die Eltern waren mal lieblos und so weiter. Das muss aber nicht zu Traumafolgen führen. Sobald wir Traumafolgen haben, können die aufgearbeitet oder unaufgearbeitet sein. Und in dem Fall, gerade wenn die unaufgearbeitet sind, hilft sehr eine traumasensible Sprache. Und was meine ich damit? Dass wir eben den Leuten Sicherheit geben. Das, was ich eben beschrieben habe, das hat mich sehr unsicher sein lassen. Weil ich dann so dachte, warte mal, hier ist, das ist nicht stimmig. Das passt nicht. Und dann fange ich an zu zweifeln. Stimmt was mit mir nicht, mit der anderen Person? Bedeutet, ich spüre ganz viel Unsicherheit. Das ist kein Fundament, wo ich mich so watsch draufstellen kann oder so ein schöner Rasenboden jetzt so im Sommer, sondern es ist halt mehr so ein Sumpf, wo ich halt immer wieder versacke und denke so, was stimmt hier gerade nicht? Und traumasensible Sprache, wenn wir es ganz einfach runterbrechen, gibt eben so viel Sicherheit, dass Menschen mit unaufgearbeiteten Traumafolgen im Gespräch bleiben können und eben nicht sprachlos werden oder eben nicht laut werden. Manche werden dann ja laut und beschimpfen dann andere aus dieser Unsicherheit heraus.
Jetzt merke ich schon, dass du dich viel mit dir selber, deinem Leben, deinen Triggerpunkten auseinandergesetzt hast und aufgrund dessen auch traumasensibel kommunizieren kannst. Jetzt ist es ja häufig so in der Gesellschaft, dass vielen gar nicht bewusst ist, warum reagiere ich so, wie ich reagiere. Für manche ist sogar das Wort Trigger noch unbekannt und wissen gar nicht, warum sie dann jetzt plötzlich irgendwie in die Luft gehen. Ist es eine Aufklärungsarbeit jetzt von dir erstmal oder wie wichtig ist überhaupt, also weil wir brauchen ja erstmal dieses Bewusstsein dafür, was passiert mit mir in der Kommunikation, dass ich dann sagen kann, okay, dahinter steht ein Trauma, also muss ich mich auch anders in der Kommunikation verhalten. Also wie kriege ich erstmal diesen Dreh? Weil ich muss gestehen, ich habe auch tatsächlich das erste Mal über dich von dieser traumasensiblen Kommunikation gehört, fand das unglaublich spannend und dachte, Isabel muss ich unbedingt in meinen Podcast einladen. Deswegen, dass auch die Hörer und die Zuhörerinnen da draußen auch nochmal so verstehen, wie sind denn diese Schritte überhaupt?
Okay. Also, im ersten Schritt, ich habe das mit dem Traumafolgen und dem Trauma natürlich in mein Hörbuch so ein bisschen reingepackt zur Erklärung. Im Endeffekt wäre es aber super, wenn wir nicht draußen rumrennen und sagen, ja, ich glaube, ich bin traumatisiert, du bist traumatisiert, du redest gerade nicht mit mir, du machst gerade.
Und ich glaube, jeder ist traumatisiert heutzutage. Also, wenn wir danach gehen, ja, jeder hat ja irgendwie, ne?
Und sei es nur vererbt. Genau. Und sei es nur vererbt. Genau. Und da haben wir in Deutschland tatsächlich ein Thema. Und natürlich nicht nur in Deutschland, ja. Ich will jetzt nicht irgendwie so auf Deutschland rumhacken. Also, ich mache es daran fest, wenn ein Gespräch sehr anders läuft, als ich denken würde, dass es mein Normal wäre. Also wenn eine Kollegin anfängt zu weinen, weil die E-Mail nicht versandt wurde, dann denke ich so, warte mal, es ist eine E-Mail, ja? Oder wenn ich zum Beispiel, ich hatte es einmal da hat der Drucker nicht funktioniert. Ich wollte einfach nur etwas ausdrucken und er hat nicht funktioniert. Und ich war also mitten in meiner Traumaaufarbeitung und dann habe ich 3 Stunden lang im Wohnzimmer geweint, wirklich herzzerreißend geweint. Und dann kam mein Ex-Partner dann rein und sagte, oh mein Gott, sag ich, du musst mich nicht bemitleiden, der Drucker hat nicht funktioniert. So, und da merke ich ja auch an mir, okay, das fühlt sich nicht so an, als ob das eine normale Reaktion ist, 3 Stunden weinen, weil der Drucker nicht funktioniert. Oder eben, wieso ist nach diesem einen Gespräch mit der Freundin in der Familie oder, ist komplett Funkstille? Das ist ja auch, wenn wir da so irgendwie anders, sehr anders, als wir es vielleicht normalerweise haben würden. Warum sollte jemand mich ghosten, wenn wir ein Gespräch haben und ich mich gar nicht erinnern kann, dass ich vielleicht irgendwas Böses gesagt habe? Und da gucke ich genauer hin. Und dann schaue ich eben bei all diesen Situationen, wo ich so denke, warte mal, irgendwas fühlt sich nicht stimmig an für mich. Und dann starte ich mit der traumasensiblen Kommunikation. Und der erste Schritt ist eben, und ja, es ist so ein bisschen Aufklärungsarbeit, und der erste Schritt, ich mache jetzt nochmal einen davor, wäre, dass wir aufhören zu sagen, ach Trauma, das ist so ein Modewort. Ja, jetzt sind wir auf einmal alle traumatisiert oder was? Es wäre schön, wenn wir damit aufhören. Und wenn wir aber auch nicht in dieses Drama reingehen, oh mein Gott, wir sind alle traumatisiert. Das ist auch nicht hilfreich, sondern reingucken, hingucken und eben feststellen, okay, Ja, also da ist was passiert. Das kann ich angucken. Ich kann den Lichtstrahl reinhalten, die Situation. Ich kann sie analysieren. Und dann fange ich halt an. Und erstens gehe ich davon aus, dass alles einen guten Grund hat. Und jetzt habe ich das Wort normal schon teilweise genommen, aber ich benutze jetzt mal im anderen Kontext. Wenn ich zum Beispiel 3 Stunden weine, das konnte ich damals noch nicht. Aber mittlerweile, wenn mir es passieren würde, dann würde ich sagen, ja, okay, das ist auch ein völlig normales Verhalten dafür, was du erlebt hast in deinem Leben. Also ich gehe von einem guten Grund aus. Selbst wenn mich jemand anschreit, es hat einen guten Grund. Selbst die narzisstische Not hat einen guten Grund. Wenn wir dann dieses Wort nehmen, so Narzissmus, um andere zu beschämen, dann ist das nicht hilfreich. Ja, aber das ist natürlich nochmal ein ganz großes anderes Thema, als nur ganz viele Leute sagen, weswegen ich es erwähne, dass eben die narzisstische Not aus der Traumatisierung, aus unaufgearbeiteten Traumafolgen häufig entsteht. Manche sagen sogar, jede Form von narzisstischer Not entsteht aus den Traumafolgen, aber da möchte ich mich nicht festlegen, so pauschal möchte ich es nicht sagen.
Also, was ich wahrnehme, ist, glaube ich, auch so dieser Aspekt, Trauma ist ja grundsätzlich eher so ein bisschen negativ behaftet oder teilweise sogar mit Krankheit oder komisch behaftet. Also, wie du es gerade erklärt hast, ist es eigentlich erstmal dieser Punkt als etwas, also auch dieses nach dem Motto, jeder ist normal, das aus dieser Ecke rauszuholen. Und das Entscheidende ist, also ich würde es vielleicht auch Reflexion nennen, insofern, dass jeder sich kennenlernt, dass jeder weiß, warum reagiere ich so, wie ich reagiere und vielleicht eben auch dann überreagiere oder was triggert mich. Oder also das ist dieser Schritt,
Genau.
bei sich selber hinzugucken. Das ist so das Allererste und das Wichtigste.
Absolut. Und eben sich selber zu sagen, es hat einen guten Grund. Ich weiß noch, wie ich meine damalige Therapeutin, als ich dann angefangen habe, als ich meine Traumafolgen aufgearbeitet habe, habe ich als Überlebensreaktion ganz viel Süßes gegessen. Also ich wiege das Doppelte gerade als vorher. Und bevor ich eben angefangen habe, meine Traumafolgen aufzuarbeiten. Das ist jetzt nicht dramatisch, ne? Das geht mir dadurch ja sehr gut jetzt. Und gleichzeitig war in diesen Fressattacken, hat dann meine Therapeutin gesagt, es ist so super, ich finde das so klasse, dass Sie gerade an dieser Überlebensstrategie festhalten, essen. Denn Sie können nicht alles auf einmal. Und insofern, dass Sie sich damit Sicherheit geben, womit Sie sich schon als Kind Sicherheit gegeben haben und als Jugendliche, das ist richtig klasse. Und ich so, sag mal, wollen Sie mich veräppeln, ohne jetzt böse Worte zu sagen? Ich werde gerade fett. Ja, also, das ist nichts. Aber es hat einen guten Grund, dass ich esse. Und dadurch, dass ich mir ein paar oder einige Überlebensstrategien noch weiterhin gegönnt habe oder extrem ausgelebt habe, konnte ich eben auf die ganz verletzten Anteile hingucken. Insofern, es hat einen guten Grund. Und ich war früher ganz häufig dabei, und ich erlebe das immer wieder auch in meinen Trainings, dass die Leute sich beschämen, dass sie sagen, oh, ich bin so dumm, oh, ich bin so bescheuert, oh, ich
Ja.
hätte es ja wissen müssen. Nein, weg damit. Es hat einen guten Grund und es dann ernst nehmen. Und dann
Ja, vor allem
sagen, okay.
dieses Schlechte mit über sich reden, ne? Also der innere Dialog, der total negativ ist, was du auch
Ja.
gerade sagst, so, oh Gott, bin ich blöd oder so. Ja.
Genau, und der ist überhaupt nicht hilfreich. Überhaupt logischerweise rein gar nicht. Und das war bei mir praktisch der große Schritt in die Richtung von der Aufarbeitung. Und dass ich eben mit mir anders rede und dass ich dann eben gemerkt habe, okay, es tut mir auch gut, wenn andere anders mit mir reden. So, und dann stand mein Lebenspartner vor mir und sagte, mein Ex, wie soll ich denn mit dir reden? Also gut, er hat es ein bisschen anders gefragt, aber ja, so in dem Dreh. Und das fand ich einerseits sehr charmant und andererseits steckte ich mittendrin und ich konnte ihm keine Anleitung geben. Und denn da draußen sind ja wahnsinnig viele großartige Bücher in Richtung Trauma. So, wie kann ich mit meinem Trauma arbeiten? Kann ich meinen Vagusnerv stärken, um jetzt wieder ein paar Vokabeln, also mein Nervensystem, damit ich eben innerhalb meines Stresstoleranzfensters bleibe. All diese Dinge. Was mir gefehlt hat, ist eine Anleitung, wie können denn andere mit mir reden? Also wie kann ich mit mir reden? Und dafür ist mein Hörbuch, wie kann ich mit mir besser reden, wenn ich das praktisch dem folge. Zweitens eben, ich kann das anderen in die Hand drücken innerhalb der Familie oder was. Wäre super, wenn ihr so mit mir redet. Und dann eben aber auch für alle, wie du schon gesagt hast, für alle möglichen Menschen, die mit anderen Menschen arbeiten. Denn die Wahrscheinlichkeit ist groß, wenn jemand als Coach, als Trainer, als Führungskraft arbeitet, dass die da ein, zwei, drei traumatisierte Menschen haben. Nicht unbedingt, dass die es wissen, aber die sind wahrscheinlich da. Und das ist da, wo die Gespräche anders laufen, wo wir schnell pauschal kommen mit, ja, das ist ein Choleriker oder der ist halt oder die ist halt so und die ist so empfindlich. Wenn wir da anfangen hinzugucken und zu sagen, okay, es wird einen guten Grund haben, dass die Frau Müller jetzt anfängt zu weinen, weil sie die Beförderung nicht bekommen hat. Und das ernst nehmen und dann fragen, dann haben wir schon ein ganz anderes Gespräch.
Ja, lass uns mal im Business-Kontext bleiben. Also, du hast sehr profitiert davon, dass du dich mit dieser Thematik auseinandergesetzt hast. Wie integrierst du das jetzt auch in Trainings? Wie integrierst du das in die Arbeit jetzt auch in Unternehmen? Also was kannst du daraus ziehen und damit auch weiterzugehen, dass man sagt, okay, also gute Führungskräfte macht XY aus. Weil die haben ja jetzt wahrscheinlich nicht alle dieses Handbuch, A, über sich selber, B, über die Mitarbeiter. Also mit welchen Gedanken, mit welchen Impulsen wirst du da auch wahrgenommen, so dass die auch sagen, ja, klingt extrem logisch, kann ich annehmen.
Ich erkläre es tatsächlich mit diesem Stresstoleranzfenster, was ich eben schon einmal so in den Chat so oder praktisch in diesen Podcast reingeworfen habe. Und Stresstoleranzfenster erkläre ich dann eben, ne, oben fliegen wir raus und gehen in dieses Fluchtkampfverharren eben rein, also Überaktivierung vom Nervensystem, und unten fliegen wir raus, Unteraktivierung, wenn wir nur noch praktisch übertrieben gesagt oder auch nicht depressiv ins Bett legen, wenn wir nicht mehr können, wenn wir sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. So, und dazwischen, da ist das Leben. Dazwischen, das ist in der Flussmitte, da bin ich in Kontakt mit mir, in Kontakt mit anderen. Außerhalb übernimmt das Nervensystem. Und da hat unser logischer Verstand nichts zu suchen. Und wenn ich das erkläre, dann gehen die Leute schon mal weg von, der macht das doch, weil der böse ist. Oder die will mir doch wehtun. Und wenn ich ja sage, nee, das ist das autonome Nervensystem. Autonom bedeutet selbstständig. Das Nervensystem macht es selbstständig. Und wo wir darauf achten können, ist jede Person für sich, dass ich nicht an den Rand komme, weil dann werde ich automatisch wie so ein Sogeffekt rausgezogen vom Nervensystem. Wenn ich schon leicht überfordert bin, dann bin ich es richtig. Und dann ist der logische Verstand komplett abgeschaltet. Und dann gucken die natürlich nochmal anders auf Situationen. Und dann sage ich, okay, und Sie als Führungskraft können dann eben gucken, wenn Sie das Gefühl haben, das läuft jetzt gerade sehr anders, als ich erwartet hätte, dass es läuft. Dann trete ich erstmal einen Schritt zurück. Natürlich sage ich nicht, ich glaube, Sie sind traumatisiert, sondern dann suche ich den guten Grund und so weiter, weil ich dieser Person Sicherheit geben möchte mit meinen Worten und so weiter und dafür sorgen möchte, dass die Person entweder wieder zurückkommt in Stresstoleranzfenster, denn nur da ist der logische Verstand, oder aber eben da bleibt, falls sie so am Rand ist. Und das ist eine Aufgabe von einer Führungskraft. Und ja, das haben ganz viele Führungskräfte eben nicht gelernt. Die sind dann sehr schnell mit, ja, dann müssen wir nicht sofort so ausrasten, sind sie mal nicht so persönlich, was soll denn das hier? Kann ich nachvollziehen, nur in dem Moment reden sie da mit so einem Neandertaler-Gehirn. Sie reden da mit einem Überlebensinstinkt. Und eine Überlebensstrategie, sie reden nicht mit dem logischen Verstand. Und gerade dann kloppen wir häufig noch mehr aufeinander ein. Und ich erlebe ganz häufig, dass sich zwei Überlebensstrategien miteinander unterhalten bzw. streiten, aber kein logischer Verstand mehr anwesend ist.
Oh ja, oh ja. Also inwieweit hat das auch mit dieser Haltung zu tun, ich bin okay, du bist okay und dann gehen wir aufeinander zu. Also wenn ich jetzt sage, zum einen oder erwarte auch von einer Führungskraft eine gewisse Empathie, das höre ich bei dir ja auch so ein bisschen raus, also nicht noch draufhauen, wenn einer in Tränen ausbricht. Was ist jetzt wirklich nochmal dieser konkrete Unterschied? Also zum einen empathisch mit Menschen umzugehen und auch wie wichtig ist diese Haltung, dieses okay, ich bin okay, du bist okay und von dieser Warte aus gehen wir weiter.
Ich finde diesen Satz sehr, sehr großartig. Im Improvisationstheater sagen wir sogar, ich bin genial, du bist genial.
Oh ja, noch schöner.
Das finde ich noch schöner.
Das gefällt mir.
So, cool, ja. Das habe ich von Anja Balzer, die halt auch als Improvisationstrainerin ganz viel arbeitet und die sagt halt, du bist ein Genie, ich bin ein Genie, genial, Genie, damit arbeitet sie. Und das finde ich großartig.
Sehr gut, ja.
So, aber diesen Satz haben wir schon so häufig gehört. Hat sich bei mir in meinem Empfinden irgendwas an der Kommunikation wirklich geändert? Ich habe teilweise nicht das Gefühl. Denn dann machen die Ausnahmen. Dann kommt mir nämlich jemand und sagt so, ja, bei meinem 3-jährigen Kind, da kann ich ja verstehen, wenn die so reagiert oder wenn der so wütend wird oder und so aufstampft. Aber ich meine, das ist ein erwachsener Mann von 65 Jahren oder eine erwachsene Frau von, was weiß ich, 55 Jahren. Und dann erkläre ich eben mit dem Stresstoleranzfenster und sage, erstens, wenn jemand früh traumatisiert wurde, ist das schmaler. Die fliegen permanent raus, haben permanent nicht ihren logischen Verstand. Der ist weg. Und wir werden von den Überlebensstrategien zurückgeschleudert praktisch in die Überlebensstrategien, die wir als Kinder entwickelt haben. Deswegen wirkt es häufig so kindlich. Auch das gut zu wissen, bitte nicht nach außen aussprechen, denn das ist nicht hilfreich. Und jetzt eine Sache, die ich dann eben wirklich mache. Also Menschen oder die ich dann als Tipp gebe, Menschen, die traumatisiert wurden. Und da spreche ich nicht nur von diesen großen Sachen, die wir im Kopf haben, Überfall, eine Vergewaltigung und sowas alles. Das ist natürlich auch, kommt leider viel zu häufig vor und es ist ganz, ganz schlimm. Nur die Problematik ist, dass ganz viele nicht erkennen, wenn sie ganz viele zigtausend kleine Mikrotraumata bekommen haben, dass auch das zu einem komplexen Beziehungs- und Entwicklungstrauma führen kann. Oder wir es eben vererbt bekommen haben. Also diese Vergleiche auch bei der Traumatisierung ergeben keinen Sinn, sind nicht hilfreich. Und egal wie ich traumatisiert wurde, wenn ich also dann Traumafolgen dadurch habe, weil ich es damals nicht verarbeiten konnte, dann hatte ich also einen Kontrollverlust erlebt. Und es ist ganz, ganz wichtig, den Menschen das Gefühl zu geben in dem Gespräch, sie kriegen von mir die Kontrolle zurück. Und indem ich die anschreie, wird es nicht funktionieren. Und das mache ich zum Beispiel, indem ich Optionen anbiete. Möchtest du es jetzt besprechen oder lieber morgen? Möchtest du gerne hier besprechen oder wollen wir einmal rausgehen? Möchtest gerne erst du reden oder soll ich erst mal reden? Ich biete Optionen an und dadurch gebe ich der anderen Person die Kontrolle zurück. Es geht ganz stark um Kontrollverlust.
Und jeder,
Du sagst ja auch, man soll mehr Fragen stellen als Ratschläge geben. Das geht dann in genau diese Richtung.
Genau, und dann mehr so wischiwaschi reden und richtig faul sein, also mehr reagieren. Mich wirklich gucken, wenn ich es ernst nehme und wirklich denke, oh Gott, da ist jemand in Not und nicht, oh mein Gott, sondern da ist jemand in Not. Ich nehme das ernst, ich gehe davon aus, es hat einen guten Grund, auch wenn ich den nicht verstehe und als Führungskraft natürlich auch nicht alles hinterfragen kann. Ich kann nicht fragen, was war in ihrer Kindheit? Das wäre ja übergriffig. Aber ich kann von dem guten Grund ausgehen und es ernst nehmen und dann sagen, okay, was überfordert Sie denn jetzt gerade? Wie könnte ich Ihnen helfen? Also da schön weich sprechen, Fragen stellen, zurücklehnen und der anderen Person die Kontrolle geben, diese Person darf das Gespräch lenken und führen. Und dann fühlt die sich sicherer.
Und nehmen wir mal so eine typische Situation, zum Beispiel im Meeting. Der Chef hat irgendwie was gesagt, er hat auch Ansagen gemacht. Und ich habe da die Mitarbeiterin sitzen, also eher so fleißiges Lieschen, traut sich nicht so richtig. Und der Chef sagt dann zu der auch noch, ja, also Frau Müller, so ging das ja gar nicht. Wenn wir das mal als Beispiel nehmen, was wäre hier eine traumasensible Kommunikation?
Unter vier Augen das mit Frau Müller dann eben ansprechen und mit ihr besprechen, okay, also erstmal ernst nehmen, guten Grund vermuten und so weiter und eben fragen, okay, woran liegt das, dass sie sich da nicht melden? Woran liegt das, dass sie sich da zurückziehen? Das kann einfach nur introvertiert sein, ja, also dass sie einfach introvertiert ist oder es kann andere Gründe haben und auch ich traue mich nicht, bin schüchtern und, was ja wieder zwei Paar Schuhe sind. Und das kann ich ernst nehmen, würde ich unter vier Augen eben sprechen. Und dann könnte ich eben sagen, ja, ich brauche sie allerdings, dass sie sich ab und an mehr zeigen. Was meinen Sie, wie könnten wir das hinbekommen? Und jetzt wieder, wie könnten wir es hinbekommen? Optionen anbieten. Ne? Ich auf meine Wortwahl achten, dass ich eben sowas sage, so, na ja, das ist wahrscheinlich ein völlig normales Verhalten. Sie haben wahrscheinlich früher auch wenig, nicht so viel geredet in Meetings. Nee, habe ich noch nie gemacht. Ja, schauen Sie, es ist ein völlig normales Verhalten. Und gleichzeitig brauche ich hier eben Sie als meine Assistenz oder als meine Mitarbeiter. Brauche ich sie ein bisschen aktiver? Was meinen Sie, wie könnten wir das hinbekommen? Oder aber sie daraus zu entlassen und zu sagen, würden sich wohler fühlen, wenn sie einen Schritt zurückdrehen und jemand anders praktisch ihre Ideen vorstellt. Es gibt ja viele Wege, die dahin führen können, einfach um dieser Frau, bei diesem Beispiel zu bleiben, Sicherheit zu geben.
Und wenn wir ins andere Extrem gehen, wenn der Chef jetzt einfach der Meinung ist, so, das muss jetzt gemacht werden und Frau Müller muss da jetzt auch durch. Ich habe jetzt nicht die Zeit, mit der irgendwie sag's bewusst so provokativ, so ein traumasensibles Gespräch zu führen. Ich habe morgen Abgabetermin und die muss halt einfach jetzt einfach mal bis 22 Uhr heute bleiben, damit wir das hinkriegen. So, wie gehe ich mit der Situation um?
Ich kann mir halt in dem Moment einfach vergegenwärtigen, dass wenn ich noch mehr Druck ausübe, Druck ist absolut nicht traumasensibel, dass der logische Verstand von Frau Müller weg ist. Wie gut wird die Arbeit sein, die sie bis 22 Uhr dann gemacht hat, weil sie einfach nicht gut ist und nicht effektiv ist? Mhm. Können wir jetzt jeden in Anführungsstrichen, um es mal wirklich pauschal sagen, der jetzt heult, irgendwie entlassen irgendwie aus der Verantwortung? Nein, darum geht es nicht. Aber ich finde schon bedenklich, dass genau das, was du erzählst, erlebe ich so häufig, dass Führungskräfte führen nicht wirklich gelernt haben. Sondern die haben sich hochgearbeitet mit ihrer Arbeit. Und auf einmal sind sie Führungskräfte und denken, ja, mehr Gehalt. Ja, aber ab sofort hast du keinen operativen Dienst mehr. Ab sofort bist du nur noch für Menschen zuständig. Ab sofort darfst du dich damit auseinandersetzen und eben Gespräche führen, jemanden ernst nehmen, jemanden in seine Kraft bringen, also in sein Stresstoleranzfenster bringen. Das ist deine Hauptaufgabe. Und wenn du merkst, dass Frau Müller es gerade gar nicht kann, dann finde eine andere Person, die das machen kann und dann erkläre das und fürs nächste Mal, für die nächste Deadline, dann eben deine Mitarbeitende so führen, dass es funktioniert. Und da kommen eben schon wieder die ersten Ausreden dann manchmal, ne? Ja, das ist ja schön gesagt, aber meine Mitarbeiter machen es ja mit Absicht, bababa. Und da komme ich dann eben wieder mit diesem, nein, das ist das autonome Nervensystem und es ist ihre Aufgabe, zumindest alles daran zu setzen, dass die Leute und dass ihr Team innerhalb ihres Stresstoleranzfensters sind.
Du sprichst von den Führungskräften, die nicht gelernt haben zu führen. Was macht für dich denn eine gute Führungskraft aus? Und vor allem, wenn jetzt auch jetzt Zuhörer, eine Zuhörerin sich angesprochen fühlt und sagt, finde ich spannend, möchte ich gern mal ausprobieren, habe ich jetzt so noch nicht gemacht. Also welche Skills muss, darf ich dann erlernen und mir auch aneignen?
Meinst du jetzt bezüglich traumasensibler Sprache oder generell Führung?
Ja, also da vielleicht eine Zwischenfrage, weil traumasensibel und Überzeugungen, weil wir haben ja gerade, also du hast Traumata genannt und ich habe mich in dem Moment gefragt, viele sind ja durch Glaubenssätze, durch Überzeugungen einfach auch stark zurückhalten oder kriegen das nicht so in den Griff. Wo ist für dich dieser Unterschied Trauma und Glaubenssatz? Weil dieser Glaubenssatz, den alle kennen, ich bin nicht gut genug oder ich schaffe das nicht oder ich kann das nicht, ist ja, also ich finde das ja auch eine Art Trauma. Oder also wo ist für dich da der Unterschied, um das vorab nochmal zu klären?
Da fällt mir jetzt gerade der Fachbegriff nicht ein, wie heißt das nochmal? Mir fällt der Fachbegriff gerade nicht rein, warum auch immer, aber ich beschreibe es einfach. Ja. Also das führt ganz häufig auf eine Traumatisierung zurück. Und
ja,
das sind Introjektionen sind das dann.
Ah, ja, genau.
So nennt man das. Ja. Insofern, wir haben diese Glaubenssätze eventuell von anderen Täterintrojekt, genau. Wenn ich also von meiner Mutter eventuell oder meinem Vater ganz häufig gehört habe, oh mein Gott, nicht singen, du versaust uns Weihnachten. Ja. Nee, wirklich. Genau. Und dann hören die irgendwann auf zu singen. Oder aber wenn ich immer das Gefühl bekommen habe, ja, du bist nicht gut genug. Ja, Mensch, wenn du mal funktionieren würdest, dann wäre mein Leben, unsere Familie wäre halt großartig. Diese winzigen kleinen Verletzungen, wo noch keiner von Trauma wirklich spricht. Aber es ist eine Sprache, die sehr wohl sehr, sehr, sehr übergriffig ist und zu kleinen Mikrotraumata führen können. Und wenn ich das ganz häufig gehört habe, dann entwickle ich so einen Glaubenssatz. Das ist eine Art Überlebensstrategie, weil ich dann denke, na, wenn ich davon ausgehe, dass ich nichts kann, dann mache ich auch keine Dinge, die ich eventuell nicht kann und ich kann nicht auf die Nase fahren. Es ist sehr, sehr schlau. Wie? Das hat einen guten Grund. Es verhindert, dass ich kreativ werde, dass ich mich ausprobiere, damit ich sicher bleibe. Es ist also eine sehr, sehr, sehr schlaue Strategie. Insofern würde ich das komplett verbinden. Ich habe aufgrund meiner Traumatisierung tatsächlich so eine Glaubenssätze gehabt, wie ich habe keine Daseinsberechtigung. Ich muss mich anpassen, um geliebt zu werden. Und gerade weil du sagst, es haben so viele, würde ich sagen, ja, genau. Und das kann uns zu denken geben.
Ja, und das schließt dann nämlich an meine Frage an, wenn ich das so sehe, hat ja jeder ein gewisses Traumata irgendwo, weil auch bei den kompetentesten, den genialen Frauen, mit denen ich ja auch sehr, sehr viel arbeite, Führungskräfte, CEOs, Vorstände, die haben dann, ne, wenn wir in der Sprache quasi bleiben, auch ein gewisses Trauma, weil gewisse Überzeugungen, gewisse Glaubenssätze, die ihnen im Weg stehen. Und da kommen wir dann in den Business-Alltag und da kommen wir dann auf Mitarbeiter, wir kommen auf die Führungskräfte. Meiner Meinung nach haben alle irgendwo, und wenn es nur ein Mini-Trauma ist, genau diese Dinge. Also wie gehe ich dann als Führungskraft damit gut um, also auch in deiner Sprache traumasensibel? Also welche Skills sollte ich mir aneignen? Da sind wir ja wieder zurück bei der Frage.
Erstens bei mir anfangen. Denn wenn ich gemerkt bin, wenn ich merke, dass diese Situation mit der Mitarbeiterin, mit dem Mitarbeiter mich aus meinem Stresstoleranzfenster rauswirft, habe ich meinen logischen Verstand ja auch nicht mehr. Ja, dann kann ich auch der anderen Person nicht helfen. Ich kann nicht führen, wenn ich selber gerade in meinen Überlebensstrategien drin bin. Insofern, das ist der erste wichtige Schritt. Du hast eben ganz spannend gesagt, selbst bei Führungskräften oder auch bei Führungskräften, wo du viel mit Frauen arbeitest, die sehr erfolgreich sind, ja, aus einer Unsicherheit heraus ganz häufig von so einem Glaubenssatz, entweder trete ich komplett zurück oder aber ich werde sehr erfolgreich. Du wirst unter erfolgreichen Frauen mehr Menschen treffen und mehr Frauen treffen, die traumatisiert sind und unter Traumafolgen leiden, als zum Beispiel unter, in Anführungsstrichen, jetzt vielleicht weniger erfolgreichen, einfach sagen, ja, das Leben ist aber auch gut. Weil die halt gedacht haben, ich muss mich ja beweisen. Genau. Ja, ist ein absoluter Antrieb. Ich muss mich ja beweisen, ich muss das hinkriegen. So, insofern würde ich also erst einmal bei mir anfangen und dann eben wirklich gucken. Also, dass ich eben niemandem Harmonie aufzwinge, dass ich versuche, Druck zu vermeiden, dass ich ihm die Kontrolle zurückgebe, dass ich zum Beispiel mit manche Worte vielleicht vorsichtig umgehe. Das wäre sowas wie, dass ich nicht sage, das ist falsch, sondern einfach sagen, zum Beispiel, das ist sehr anders, als ich es jetzt angehen würde. Erklären Sie mal, wie wir auf diese Idee gekommen sind. Und ja, klar.
Oh, schöne Formulierung, ja.
Da werden viele wieder sagen, so von wegen, und übrigens, danach kann man auch noch sagen, Sie werden sich bestimmt was dabei gedacht haben und der Gedanke interessiert mich. Mhm. Und da kann sagen aber viele wieder, oh, so ein Wischiwaschi, ich muss doch mal kurz sagen, jetzt macht das, ihr habt doch hier keine 5 Stunden Zeit. Ja, dann bist du allerdings in meinen Augen keine gute Führungskraft, denn das ist dein Job. Und manche brauchen manchmal länger. Und wenn du dann Menschen, wenn wir Menschen Sicherheit gegeben haben, dann folgen die uns auch begeisternd. Ja, und dann brauche ich auch nicht ständig dieses Gespräch führen. Es gilt halt, diese Sicherheit aufzubauen. Das ist meine Hauptaufgabe. Und das kann ich zum Beispiel auch machen, indem ich vielleicht ein Aber mit einem und gleichzeitig ersetze, dass ich halt nicht jemanden herabstufe mit seiner Meinung oder ihrer Meinung, sondern eben sage, okay, habe ich gehört. Und wie es vorhin bei der Frau Müller gemacht hat, die sich im Meeting so wenig meldet. Okay, ne, kann gut sein, dass es außerhalb ihrer Komfortzone ist. Ich könnte mir vorstellen, das. Und gleichzeitig brauche ich sie im Meeting mit mehr Ideen oder präsenter. Ja, dass ich ihn gleichzeitig daneben packe. Dann ist es noch keine Lösung, aber es ist so eine Pattsituation. Ich habe meine Aussage eben reingebracht. Und natürlich geht es auch dann dahin, nicht immer nur soft zu sein und, ich verstehe jetzt alles, ja, sondern natürlich auch irgendwann Grenzen setzen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich merke halt selber, wenn ich mich über etwas aufrege und denke, oh, das ist so unfair und dies ist so und das, dann merke ich, ja, Isabel, ja, ich habe wieder keine Grenzen gesetzt. Hätte ich die Grenzen gesetzt, hätte ich eine Konsequenz angekündigt, hätte ich sie durchgezogen, müsste ich mich nicht darüber ärgern.
Ja, aber wenn ich kannst, kannst du uns ein Beispiel geben für die Grenze setzen? Also wenn wir wirklich auch im Business-Alltag bleiben, weil das fällt ja auch vielen, vielen Menschen schwer. Also ne, sie gehen über Grenzen und dann machen sie das doch noch und das auch noch. Wie, also dieses schöne, klare Nein in deiner Vorstellung, wie formuliere ich das gut?
Manchen fällt dieses Nein wahnsinnig schwer, auch wenn wir ja sagen, Nein ist ein ganzer Satz, nur es fällt ihnen sehr, sehr schwer, weil sie denken, ach, dann denkt die Person vielleicht, dass ich sie nicht mag, bla bla, nicht Arbeitsverweigerung. Und insofern würde ich dann eben zum Beispiel, ich bekomme einen neuen Job und dann, okay, spannend, möchte ich auch gerne machen. Jetzt kommt's wieder. Und gleichzeitig habe ich noch 2 andere Projekte. Alle 3 kann ich nicht in der rechtzeitig abgeben. Welches soll ich zu spät abgeben? Und dann gebe ich die Verantwortung wieder zurück, praktisch an die Führungskraft. Also das wäre so eine Möglichkeit, gerade wenn du so kommst mit diesem Arbeitsverteilung, dass ich das wieder zurückgebe. Ja, wir müssen es einfach schaffen. Alle 3 ist nicht zu schaffen. Na, und das eben schön auf Punkt sprechen, schön, ne, wie du es ja auch so schön machst. Ich höre dir da so gerne zu. Du sprichst so schön, dass du die Stimme senkst zum, auf so einem hörbaren Punkt.
Das ist ja so ein wichtiger Punkt, die Stimme dazu. Also was würdest du noch sagen, wie wichtig ist bei dieser traumasensiblen Kommunikation auch das Wie? Also wie gehe ich da mit meiner Stimme um? Oh, jetzt haben wir hier ein kleines Klicken. Das war eine Nachricht, das macht nichts. Wie gehe ich damit um? Also wie entscheidend ist das Wie?
Das Wie ist, finde ich, sehr, sehr, sehr entscheidend und gleichzeitig denke ich nicht noch mehr Druck aufbauen. Ich würde also dieses, dass das Wie nicht passend erscheint, ist ganz häufig, dass wir im Außen etwas aussprechen, aber unser Nervensystem schon komplett überfordert ist und im Fluchtkampf-Verharren-Modus ist und wir dann sagen, ja klar, Ina, nehme ich auch 1 Stunde mit dir Podcast auf. Ja klar, ich richte meine Zeit nach dir. Ja, und dann merkst du schon, nee, anscheinend nicht. Ja, das wirkt dann nicht so. Und insofern, wenn ich bei mir aufräume, wenn ich merke, Mensch, also ich merke gerade, das stresst mich ein Hauch, ich brauche eine Pause, ich darf gucken, wie ich wieder innerhalb meines Stresstoleranzfensters komme, dann wird meine Stimme auch nicht so klingen. Also gerade wenn Menschen so ganz laut schreien schon förmlich, bei ganz normalen Gesprächen, da ist ganz viel Druck im Körper. Jetzt kann man denen schwer sagen, nimm mal den Druck aus dem Körper, sondern da würde ich eben sagen, wie kannst du innerhalb deines Stresstoleranzfensters kommen? Also das Wie ist sehr entscheidend und gleichzeitig würde ich erst einmal gucken, innerhalb des Stresstoleranzfensters, und häufig löst sich das dann von alleine auf. Ja, und bei den Grenzen setzen noch einen Punkt, was ganz viele machen, die sagen dann zwar mal nein, aber ganz wichtig ist, die Konsequenz anzukündigen. Also wenn die Person dann eben kommt und sagt, hier eine Aufgabe, und dann sage ich, okay, dann habe ich 3, alle 3 kann ich nicht pünktlich abgeben. Ja, dann müssen sie irgendwie hinkriegen. Das ist nicht möglich. Und dann die Konsequenz, wenn sie es nicht entscheiden, dann lasse ich eine Sache liegen und ich entscheide. Ja, nee, das geht ja nicht. Dann entscheiden sie. Ja. So, ja. Und dann aber auch wirklich, wenn er sich nicht entscheidet, die Führungskraft, Mann, Frau, wie auch immer, dann kann ich immer noch eine Sache eben liegen lassen. Und das gilt es auch zu machen, weil ich so häufig mit Führungskräften gearbeitet habe, noch nach der alten Schule manchmal, die gesagt haben, ja, Frau Garcia, ach, die meckern immer, ja, aber am Ende des Tages schaffen die ihren Job, also völlig egal. Und es ist genau das. Wir meckern, wir tun das, aber wir haben keine Grenze gesetzt. Und Grenze bedeutet, nein, ich habe jetzt Feierabend oder meine Tochter hat Geburtstag, heute nicht.
Mhm. Das geht doch nicht. Gesagt, ja, du hast gerade deutlich gemacht, wie es auf einzelne Worte ankommt. Das hat mich an eine Situation vorgestern erinnert, da war ich in einem Training und ein Herr hat in jedem zweiten Satz, wir müssen, ihr müsst, wir müssen. Also, worauf möchte ich hinaus? Das schöne Wörtchen müssen. Wie viel kann man damit falsch machen?
Also das Wort müssen baut sehr, sehr viel Druck auf. Und das nutzen wir auch ganz häufig für uns selber bei den Selbstgesprächen, was nicht hilfreich ist. Mhm. Ja, weil ich dann sage, ich muss das nochmal, ich muss dies machen. Und das Gehirn liebt müssen nicht wirklich. Natürlich können wir das ab und an sagen. Und dann kommen so Vorschläge von, du kannst ja sagen, darf. Und das passt aber ganz häufig nicht. Ich darf noch die Hausaufgaben machen oder ich darf noch jetzt hier drei Aufgaben erledigen.
Da kringelt sich das Gehirn auch und denkt so, was ist denn das jetzt für ein Schwanz?
Ja, das war der Sinn. Und ich habe eben irgendwann angefangen, ich habe es komplett alles weggelassen. Also sowohl müssen als auch, ich sage einfach dann, ich mache die drei Aufgaben. Oder aber, alle drei Aufgaben geht nicht. Ich backe heute noch einen Kuchen oder ich mache heute noch dies und ich werde heute noch das Meeting leiten. Und nicht, ich muss heute noch das Meeting leiten.
Das ist eine super Challenge. Ich habe die auch mal ein paar Tage ausprobiert, also wirklich das Wort müssen in der Alltagssprache vermeiden. Also erstmal stehst du da teilweise wirklich zwischendurch auf dem Schlauch und denkst, wie sagen die das jetzt anders? Ist natürlich auch alles nur Übung. Aber das ist unglaublich hilfreich, mal mit Bewusstsein durch den Alltag, also die eigene Sprache zu beobachten und die Challenge zu machen, okay, ich probiere jetzt mal drei Tage das Wörtchen müssen, so gut es geht, aus meinem Alltag zu eliminieren. Sehr, sehr spannend, finde ich.
Und ich finde auch gerade, ich weiß, du wolltest jetzt auch gerne diese Business-Kontexte, wenn wir einmal ganz kurz in die Familie gehen, wie häufig wird dort, weil die Mutter schon außerhalb ihres Stresstoleranzfensters eventuell nach Hause kommt, weil alles zu viel war, dann hat das kleine Kind Jean-Pierre Pascal nicht aufgeräumt und dann kommt, du musst aber noch dein Zimmer aufräumen.
Ja,
so.
Ja,
und da kann ich aber auch wieder gucken, okay, warte mal, erstmal darf ich in mein Stresstoleranzfenster kommen, ansonsten bin ich keine gute Führungskraft für mein Kind, bevor ich mit Jean-Pierre Pascal rede. Und dann kann ich eben auch ihn ernst nehmen und kann sagen so, wenn ich sage, Zimmer aufräumen, ich will nicht, oh, stimmt, ich habe auch keine Lust darauf, ist doof, oder Zimmer aufräumen. Ernst nehmen und dann eben sagen, und gleichzeitig kommt ja die Oma später und mir wird so viel besser gehen. Wie können wir dann Kompromiss finden oder wollen wir deine Tür abschließen? Nimm das doch mal ernst. Oder ich habe auch mal, als ich so einen Bonussohn hatte, da hat er gesagt, hey, keine Bock auf Hausaufgaben, sage ich, ist doch super, dann machst du die einfach nicht. Wie jetzt?
Ja.
Und das war total spannend zu erleben, wie er dann so, ja, aber was sagt denn der Lehrer? Ja, das musst du natürlich aushalten, wenn der dich erwischt, ist natürlich blöd.
Genau.
Und dann hat das im Endeffekt doch gemacht.
Ja, ja, genau, ja. Aber verstehst du, das ist eine ganz andere Art des Gesprächs. Und dann, ja, aber es sind doch Kinder, die muss ich doch erziehen. Nein, zieh sie bitte nicht,
sondern bau einen, wie Jens Korsen so schön sagt, einen Seelenband zu denen auf. Und das ein Seelenband kann ich als Führungskraft auch zu meinen Mitarbeitenden aufbauen. Ein Seelenband, finde ich, sagt mehr aus als Beziehungsebene. Und dazu gehört eben, mein Gott, sieh doch die Person, die vor dir ist und sagt nicht doofes Verhalten oder blödes oder albernes, sondern ein sehr anderes Verhalten. Das Wort anders finde ich auch großartig, sehr anders als ich es sonst kenne oder jetzt für diese Situation als angemessen erachte.
Ja, und vor allem, ich gebe natürlich meinem Gegenüber das Gefühl, ich nehme ihn oder sie ernst. Ne? Sei es jetzt das eigene Kind, dass ich sage, okay, ist kein Bock, ja, okay, ne, was findest du jetzt für eine Lösung? Oder eben auch, ich will das nicht. Also dieses, es fühlt sich gesehen und der Mitarbeiter ja genauso. Und das ist halt der entscheidende Punkt, denke ich. Und
genau.
Dadurch bleibst du offen und so verstehe ich das bei dir ja dann auch gleichzeitig dann sicher. Ne? Wenn ich offen bleibe und nicht merke, ich muss mich hier jetzt irgendwie zusammenraffen, dann habe ich ja auch viel mehr Kreativität weiter in mir und in meinem Gehirn. Es ist viel mehr Platz, der bleibt.
Genau, der logische Verstand ist noch da. Wenn jemand kommt und sagt, oh mein Gott, es ist so viel Arbeit und ich dann als Führungskraft sagen würde, oh ja, stimmt, ich habe Ihnen wirklich viel gegeben diese Woche. Dann bleibt die Person erst einmal so in der vermeintlichen Sicherheit. Aufgrund dieser Strategie wurde früher mal diese berühmte Ja-Kette aufgebaut. Aber so eine Ja-Kette funktioniert so nach dem Motto, ist viel, ne? Ja. Wollen Sie dies? Ja. Und insofern sagt man dann irgendwann, schaffen Sie die Arbeit noch? Ja. Weil wenn wir gewohnt sind, ganz häufig Ja zu sagen, dann sagen wir es dann auch irgendwann. Und da denke ich immer so, ach, das ist schon wieder viel zu manipulativ. Doch natürlich entspannt es eine Situation, jemand fühlt sich sicherer, wenn diese Person Ja sagen kann. Wenn sie also das Gefühl hat, ah ja, ich werde gesehen. Ah ja, das ist auch viel Arbeit. Und dann bin ich auch viel eher bereit, wenn ich mich gesehen fühle, auch zu sehen, dass meine Führungskraft da sehr am Leiden ist, weil das noch fertig werden muss und gerade die Optionen ausgehen. Und dann bin ich eher bereit, mal etwas zu machen. Das ist ein Geben und ein Nehmen. Es wird nicht immer ein Geben und ein Nehmen sein. Manchmal gebe ich ganz viel. Und noch einmal, das ist dein Job als Führungskraft. Ja, wenn jemand da draußen also Führungskraft ist, sorry, das steht in der Programmbeschreibung drin. Ja,
ja genau, da schließt meine nächste Frage nämlich etwas an. Also diejenigen, die sagen, mein Gott, das ist aber jetzt auch echt mühsam, also diese Rücksicht auf Kommunikation zu nehmen und dann immer zu überlegen, was könnte denn dahinter stecken, was antworte ich? Was sagst du diesen Menschen, auch gleichzeitig mit einer Einladung, sie neugierig zu machen, es doch mal anders auszuprobieren?
Also erstens nehme ich das ernst und das nehme ich wirklich ernst, denn das ist Arbeit und das ist eine manchmal unangenehme Arbeit. Und wir werden natürlich auch Menschen in unserem Team haben, die es ausnutzen wollen. So. Gleichzeitig, wenn ich Führungskraft wäre, hätte ich ganz gern, und im kleinen Kreis bin ich das ja, hätte ich ganz gern ein Team, das funktioniert. Und es bringt mir überhaupt rein gar nichts, wenn der logische Verstand bei meinen Leuten flöten geht und mit Druck bekomme ich den nicht wieder zurück, sondern indem ich eben hingucke, wie kann ich diese Person eben in ihrem Stresstoleranzfenster lassen. Und wenn die dort sind, können die wahnsinnig viel erreichen. Dann sind die richtig kreativ und richtig gut. Und ich möchte eben gute Arbeit. Ich möchte, dass die Deadlines eingehalten werden. Ist das also mein Ziel? Und auch vielleicht selber ohne Albträume nach Hause zu gehen und zu denken, oh mein Gott, jetzt bekomme ich Druck von oben, wenn ich das nicht geschafft habe. Dann würde ich sagen, ist das ein lohnendes Ziel.
Mhm. Wenn sich jetzt die ein oder der andere inspiriert fühlt und sagt, okay, ab jetzt möchte ich das gerne mal probieren, ich möchte es in meinen Alltag integrieren. Welche abschließenden Tipps, vielleicht so drei Punkte hast du für uns, wie ich das sofort umsetzen kann? Vielleicht mit kleinen Mini-Formulierungen, mit kleinen Mini-Impulsen, also die ich direkt auch mal einfach so in meinem Alltag ohne zu viel Anstrengung, damit ich auch wirklich weiter Lust drauf bekomme, anwenden kann.
Okay, einer meiner Tipps ist tatsächlich faul sein. Das geht so ein bisschen in die Richtung, was du vorhin gesagt hast, mehr Fragen stellen. Ja, also dass ich halt lieber eine Frage stelle, wo ich wirklich die Antwort hören möchte. Okay, was genau haben Sie in der Arbeit auf dem Schreibtisch? Was ist da genau los? Erklären Sie einmal eine offene W-Frage, wo ich wirklich eine Antwort, was stresst Sie da gerade? Was brauchen Sie von mir? Dass ich hauptsächlich frage und eben weniger schon meine Antworten reingebe und meinen Druck ausübe. Zweitens, Optionen anbieten. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt, denn wir sind zu übermenschlichem fähig, sobald wir das Gefühl haben, die Angst haben, dass ein Kontrollverlust anstehen könnte. Und dann haben wir die komplett außerhalb des Stresstoleranzfensters.
Also wirklich gucken. Hervorragend im Privaten erstmal üben. Also wir können es ja mit Freunden üben, mit Kindern üben und dann
perfekt.
Genau. Kommt's ins Business.
Genau. Ja? Möchtest du es jetzt oder später? So wie die Hausaufgaben, möchtest du jetzt oder später?
Ja,
oder wollen wir jetzt essen oder später? Wollen wir drin essen oder draußen? Und dann wirklich, ne, oder also natürlich auch bei unangenehmen Sachen dann eben, aber wirklich so, wollen wir jetzt drüber reden oder lieber morgen? So, wenn ich also diese Option anbiete, dann kommt schon mehr, auch wenn die nur entscheiden können zwischen zwei, bitte nicht zu viele Optionen, ab 4, 5 wird es schon wieder schwierig, weil es überfordern könnte. Aber so 2, 3 ist perfekt. Ja, das ist auch eine gute Sache. Und wirklich mitnehmen, die andere Person ist nicht morgens aufgewacht und hat gedacht, na der Ina, der vermiese ich heute mal so richtig den Tag, sondern die ist einfach aus dem Stresstoleranzfenster rausgeflogen. Und das nehme ich ernst.
Ja, sehr schöne Haltung. Isabel, dieser Podcast heißt ja wirkungsvoll. Was würdest du sagen, was macht deine Wirkung aus, vor allem jetzt auch mit ja, deinem eigenen Weg, deiner eigenen Entwicklung und dem Punkt, wo du jetzt heute stehst, dass du halt auch genau das, worüber wir heute gesprochen haben im Podcast, sagst, davon muss die Welt noch sehr viel mehr wissen. Also was macht da deine Wirkung aus?
Ich habe, ähnlich wie viele deiner Kundinnen, habe ich früher nur Gas gegeben und eben im Radio und hier und da und jenes und gearbeitet und gemacht und getan, die Beste sein und so weiter. Ganz viele Präsenzübungen gemacht, wegen der Präsenzübung. Und ich merke jetzt eben, je mehr ich in mir bin und in mir ruhe, desto mehr wirke ich einfach. Also ich brauche da gar nicht mehr so, schau mal, viel Präsenz, oder? Und ich hab schon, ne, wenn ich auf Bühnen vor Tausenden von Leuten gestanden habe, ich habe schon dann so ein bisschen so die Fliegen, so wie man es so schön sagt, so angelockt, so einen Sogeffekt gehabt. Und doch fühlte ich mich innerlich leer. Und ich merke, für mich ist das ein riesengroßer Unterschied, dass ich da entspannter mit mir umgehe. Es ist weniger Kampf, es ist weniger Krampf, es ist weniger ich muss, sondern es ist einfach, ich bin einfach da. Und das Schön. Entspannt dann eben auch noch mehr, gerade so im kleineren Kontext, aber auch eben auf den größeren Bühnen entspannt das eben auch mehr mein Publikum, dass ich nicht sage, und jetzt macht ihr dies und dann seid ihr erfolgreich. Und jetzt müsst ihr, genau, nur immer, wenn ihr das macht, dann. So, und das lasse ich eben weg und sage dann, und ich mache viel mehr, dass ich Angebote reinmache und sage, und es gibt so viele Wege und sie werden da ihren finden. Natürlich gebe ich Ideen rein, einfach nur auf die Bühne stellen und sagen, ja, jeder Weg wird schon der richtige sein. Ich meine, das ist zu wenig, ja, dafür hätten die nicht den Vortrag buchen müssen. Und gleichzeitig mache ich eben ganz viel. Ich mache so einen Strauß an Blumen auf von Ideen und sage, so, und dann picken sie sich einfach nur eine einzige raus oder maximal drei und mit denen gehen sie nach Hause.
Isabel, vielen Dank für diese drei wertvollen Tipps. Ich höre raus, der erste Schritt ist tatsächlich auf jeden Fall natürlich, bei sich selber anzufangen, bei sich selber hinzugucken und auch wirklich zu reflektieren und zu schauen, woher kommen gewisse Dinge. Und dann kann ich das natürlich auch weiter nach außen tragen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Isabel.
Vielen Dank für deine Fragen. Das war ein sehr, sehr spannendes, schönes Gespräch. Danke dir, Ina.
Das freut mich. Ja, ihr Lieben, und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann kommentiert gerne, lasst ein Like da und da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Und denkt dran, wirkungsvoll bist du dann, wenn du deine Wirkung kennst.